hören das Westendradio. Die Radiosendung aus der Kulturwerkstatt Westend. Sendeverantwortung, Konzeption und Moderation Windy Jakob.
Zunächst wie immer einen schönen guten Abend hier aus der Kulturwerkstatt Westend. Die VHS Bremen feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums ist die Direktorin der VHS Bremen heute zu Gast im Westendradio. Frau Dr. Sabine Schöfer leitet die Volkshochschule seit August 2011. Die studierte Soziologin und Slawistin ist Wahlbremerin und wird über ihre Aufgabenschwerpunkte sprechen. Sie gewährt der Hörerschaft auch einen kleinen Einblick in persönliche Dinge, zum Beispiel über die Auswahl des von ihr ausgesuchten musikalischen Rahmenprogramms. Im Jubiläumsjahr 2019 wird es 100 Lernsalons geben. Bis zum Jahresende verteilt öffnen 100 kluge Köpfe Brems ihre Türen bei sich vor Ort und ermöglichen manch spannenden Blick hinter die Kulissen, die Lernsalons. Was es konkret damit auf sich hat, auch darum geht es in der Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie sendeverantwortlich Windy Jakob.
Thank you.
Ja, hier soll natürlich jeder Ton ausgespielt werden. Ja, das war ein Musikwunsch meines Studiogastes und das ist Frau Dr. Sabina Schöfer. Erstmal schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sagen Sie, sind Sie gerade hier aus der VHS hergekommen,
gerade von der Arbeit? Noch nicht ganz, aber so ziemlich. Das war natürlich jetzt eine Antwort. Doch, ich bin aus der VHS gekommen mit einem kleinen Umweg.
Ja, also ich freue mich hier ganz besonders. Ja, Sie haben ein Jubiläum, 100 Jahre VHS, das ist eine Menge. Und es freut mich, dass Sie jetzt auch gerade hier vielleicht bei mir in der Sendung sind.
Ja, das freut mich auch, dass ich ein bisschen erzählen kann über diese 100 Jahre von der Bremer Volkshochschule. Aber erst wollte ich etwas zu dem Musikstück noch erzählen. Ich habe mitgebracht 6 Titel und beim Hören werden wir beide merken, dass die ganz unterschiedlich sind, weil ich dachte, ich begleite mal die verschiedenen Themen, die mit mir und auch meiner Arbeit und der 100-Jährigen zu tun haben, mit unterschiedlichen Titeln. Und eben haben Sie gehört Kenny Barron und Regina Carter, ein Stück oder eine ganze CD, Free Fall heißt das. Und das habe ich deshalb ausgewählt, weil ich ganz regelmäßig in Boston war. Dort habe ich viele Ausbildungen gemacht und Boston ist eine Musikstadt. Es gibt dort kleine, feine Konzerte. Und dort habe ich aus Zufall, weil bucht man irgendein Konzert, man weiß nicht, wer da ist und man weiß, aber es wird gut. Und da habe ich gedacht, das wird jetzt eine Herausforderung, denn da stand ein Flügel und man wusste genau, es geht mit Flügel und Violine. Diese Mischung konnte ich mir nicht vorstellen und habe erst jetzt letztens in der Vorbereitung realisiert, dass die Regina Carter eine weltbekannte Jazz-Violinistin ist, die also die große Ehre hatte, eine 250-jährige Violine von Paganini für Jazz zu spielen. Und ihr Partner ist eigentlich auch ihr Mentor gewesen. Das mal zu diesem Stück. Das hatte ich aus Boston nach Bremen mitgebracht.
Und haben Sie gleich die CD gekauft?
Damals, ja, mal hört man ja Musik mit CDs, die man im Anschluss des Konzerts kauft. Und so bin ich auch so zu meinen unterschiedlichen Musiksammlungen gekommen, dass ich eigentlich immer angeregt war dort, wo ich live gehört habe am meisten. Und da habe ich mir auch noch ein paar mehr von den beiden besorgt.
Machen Sie selber auch Musik? Sind Sie irgendwie musikalisch vorgeprägt?
Ich mache leider selber keine Musik. Das liegt aber begründet, wie ich aufgewachsen war. Da war keine Gelegenheit. Aber ich liebe Musik und ich bin eingestiegen ganz viele Jahre mit klassischer Musik. Also da war ich auch anders unterwegs. Und das hat sich im Laufe des Lebens verändert. Je nachdem, wo ich war, wo ich gelebt habe, bin ich immer in irgendwelche Konzerte gegangen. Und so habe ich mein eigenes inneres Musikrepertoire für mich entwickelt. Mhm.
Da darf ich ja gleich schon mal vorweggreifen. Der nächste Titel ist ja von Nina Hagen und die haben Sie hier live in Bremen tatsächlich live
erlebt.
Ja,
also Nina Hagen habe ich mitgebracht, weil das ist auch eine Parallele in meine Biografie. Ich komme ja ursprünglich aus dem sogenannten Osten und Nina Hagen ist für mich eine sehr facettenreiche Frau. Und was viele verbinden sie mit schrill oder mit provokativ. Was wenige wissen, dass es eine Sängerin ist, die 4 Oktaven singt. Also da kenne ich nicht so viele. Und ich habe sie live erlebt und mich deshalb für ihre Musik interessiert, weil sie in den Konzerten eine solche Sensibilität ausstrahlt und gleichzeitig eine unendlich wahnsinnig tolle Musik macht. Sie hat, das habe ich mir erzählen lassen, hier in Bremen auch einen Teil ihrer Karriere in Deutschland gestartet. Und ich habe sie einmal erlebt in der CD, wo ich gleich einen Titel rausgesucht hat, Let Me Entertain You, weil ich dachte, das ist die Begrüßung für sie und die Gäste. Aber sie singt auch sehr guten Jazz. In der Glocke war sie hier auch. Also wer das vielleicht noch erleben darf, das würde ich wirklich empfehlen.
Ist sie dann noch auf Tour?
Das weiß ich im Moment nicht. Ich habe jetzt lange nichts gehört. Keine Ahnung.
Na, lassen wir uns überraschen. Gut, dann wollen wir erstmal den Titel einlegen, ne? Oder abspielen, genau.
Ach so, ja, genau. Können wir machen, ja.
Kommt jetzt Nina Hagen hier im Westend-Radio und schön, dass Sie da sind, Frau Schöfer hier zu Gast.
Ja, ich freue mich auch.
Entertain you. Let me do a few tricks. Some old and then some new tricks. I am very versatile. And if you're real good, I'll make you feel good. I want your spirit to climb. So let me entertain you, and we'll have a real good time. Let me entertain you. Let me make you smile. Let me do a few tricks, some old and then some new tricks. Oh, I'm a very, very versatile. And if you're real good, and we'll have a real good time. We'll have a real good
Das war doch eine angemessene musikalische Begrüßung von Nina Hagen hier für uns in der Sendung. Und hier zu Gast ist Frau Schöfer, die Direktorin der Volkshochschule Bremen. Wollen wir ein bisschen mal was Biografisches machen? Sie kommen nun nicht aus Bremen, Sie sind Wahlbremerin.
Ich bin Wahlbremerin.
Ist ein langer Sprung von Magdeburg nach Bremen.
Oh ja, das ist ein langer Sprung. Ja. Ich würde sagen, ich bin viel in geografischer Bewegung gewesen oder bin es. Ich bin geboren in Magdeburg, aber aufgewachsen bin ich mitten in einem Wald, weil ich bin eine Tochter gewesen von Leuten, die zum Beispiel arbeiten in einer Lungenheilstätte. Das gab es ja damals und da gab es natürlich auch Kinder von denen, die dort gearbeitet haben. Und das, glaube ich, war die erste wichtige Prägung, weil ich dadurch, ich hatte unendlich Platz, ich hatte riesen viel Natur und ich hatte, oder die Kinder hatten dort immer Ersatzpersonen und eine riesige Freiheit. Ja, und dann über viele andere Etappen bin ich irgendwann in Bremen gelandet und auf dem Weg dahin habe ich ganz viel unterschiedliche Sachen gemacht. Also ich habe in Würzburg studiert, nachdem ich noch lange vor der Wende diese damalige DDR verlassen habe. Und ich habe dann dort in der Erwachsenenbildung angefangen, das war so mein erster Job, und bin dann in die Forschung gegangen. Da gab es eine ganz verrückte Sache, das FIVE, die Forschungsinitiative Verbände, die einfach sowas wie Krankenkassen oder Parteien untersucht hat. Da habe ich lange und gerne geforscht und mich amüsiert, wie es immer ist, obwohl es eine Regel gibt und jeder macht es anders. So, dann bin ich von dort in die Wirtschaft gegangen und habe also begleitend immer fast 20 Jahre in der Organisationsentwicklung gearbeitet. Zuletzt, bevor ich an die Bremer Volkshochschule gegangen bin, als Senior Consultant und Director Research für Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung. Ja, und jetzt bin ich sehr gerne seit 2011 wieder zurück in der Erwachsenenbildung, denn eigentlich der ganze rote Faden in meinem beruflichen Leben beschäftigt sich damit, wie Erwachsene in Bewegung kommen, wo sie Barrieren haben oder wo es Widerstände gibt. Und und heute bin ich sehr gern in dieser sehr wichtigen Einrichtung Volkshochschule hier in Bremen.
Mögen Sie Bremen? Wahrscheinlich, ne? Sonst wären Sie ja nicht mehr hier.
Das kann ich gar nicht so beantworten. Wenn man viel unterwegs war und auch viel beruflich und persönlich umgezogen ist, auch im Ausland gelebt hat, könnte ich jetzt nicht sagen, also ob ich Bremen liebe. Ich lebe gerne in dieser Stadt im Vergleich zu anderen Städten. Es ist eine Stadt, die freundlich ist zu einem, die einem auch Rückzug ermöglicht. Und das, was ich genieße, dass man mit dem Fahrrad fahren kann, dass man Wasser in der Stadt hat. Das finde ich sehr schön.
Ja, das stimmt. Wenn Sie jetzt meinetwegen, Sie wären jetzt in Peking, hätten da irgendwie einen Auftrag, das kann sein, dass das super gut ist von dem, was Sie machen. Aber da können Sie nicht rausgehen, weil da Smog ist.
Genau.
Und zum Teil, und das hat man hier nicht. Also Hier ist noch relativ frische Luft.
Hier ist es schön.
Kann man schon sagen, ne? Also Sie sind gut angekommen und
doch, ich lebe gerne hier.
Und sagen Sie mal, wie sieht denn so ein Arbeitstag aus? Kann man das so umreißen oder ist das zu schwierig?
Damit merken Sie, muss ich Luft holen. Das ist wirklich schwierig, weil jeder Tag völlig anders ist. Also und das, also einmal bin ich natürlich dazu da, als Direktorin der Freien Hansestadt Bremen für die Volkshochschule diese Einrichtung einfach zu leiten. Und dazu gehört alles Mögliche. Und wenn ich das so kurz zusammenfassen kann, die Bremer Volkshochschule, die machen insgesamt 1067 Menschen. Das ist eine große Menge an Menschen aus 58 Ländern, die 56 Sprachen sprechen. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, ist das eine gute Illustration, dass jeder Tag zwar geplant ist, aber anders verläuft. Mhm. Und das finde ich gut.
Aber Sie, Sie arbeiten nicht über den Wolken, aber schon ziemlich hoch. Sie sind im Bamberger Haus.
Im Bamberger Haus, im vierten Stock. Das ist ein sehr schönes und traditionsreiches Haus. Kann ich nur empfehlen, immer mal wieder vorbeizugucken. Und im Sommer, wenn es vielleicht wieder mal so heiß wird in Bremen, würde ich an Ihrer Stelle oben auf die Dachterrasse gehen. Da ist immer ein frisches Lüftchen und man kann über ganz Bremen gucken.
Ja, ich habe da mal einen Kurs gemacht, das war ein Massagekurs und der war auch ganz oben und war ganz schön und man hat wirklich einen guten Überblick.
Ja, das stimmt.
Ja. Es geht ja auch um die Lernsalons, da kommen wir noch zu. So wie ein Arbeitstag aussieht oder Aufgabenschwerpunkte, das ist wahrscheinlich doch sehr viel, aber es ist auch viel Verwaltungskram, in Anführungsstrichen, ne? Kann man das sagen oder ist es nicht so?
Also natürlich ist in so einer kommunalen Einrichtung etwas zu verwalten, aber das Schöne an Volkshochschule ist, dass man wirklich doch immer sehr eng mit Menschen zu tun hat. Also ich erlebe das nicht als Verwaltungskram, sondern es sind Dinge, die müssen einfach geregelt werden. Man muss das managen, man muss auch viel Mut oder auch Fantasie haben. Denn so eines, was eigentlich einem das Leben schwer macht, in so einer Position ist, dass es immer etwas zu eng ist. Die Ressourcen sind eng und das ist etwas, was die tägliche Herausforderung ist, dass man oder dass ich versuche, trotz dieser engen Ressourcen alles möglich zu machen. Also und da steht an erster Stelle die Belegschaft, da stehen die Kursleitenden und natürlich die, die lernen wollen. Und da finde ich, bin ich und muss ich manchmal sehr fantasiebegabt sein. Und das finde ich auch anspruchsvoll, aber es macht mir Freude.
Und Sie haben auch so eine Taktik oder Technik entwickelt, um das Spannungsfeld dann auszuhalten. Ist ja auch nicht leicht.
Ne? Selbstverständlich. Das ist etwas, was ich jahrelang auch durch meinen Beruf professionell auch trainiert habe, inklusive das dazugehört, sich auch reflektieren zu lassen. Und nicht in den Größenwahn zu verfallen, dass man alles regeln könne. Das ist Quatsch, das habe ich gelernt. Und ich glaube, das ist eine Voraussetzung, damit man manch Marathon da auch durchhalten kann, dass man ein bestimmtes Handwerkszeug, das man über Jahre auch gelernt hat in der Anwendung, dass man das auch hat. Weil ich glaube, sonst wäre das schwieriger.
Ja, dann erstmal vielen Dank dafür. Und wir machen jetzt Musik. Ja, jetzt kommen Sie wieder. Was haben Sie? Genau, jetzt wird's klassisch.
Ja, jetzt kommt was ganz anderes, weil ich bin in Magdeburg geboren. Und vielleicht wissen Sie das, dass ein wunderbarer Komponist dort vor vielen, vielen, vielen Jahren gelebt hat. Das ist nämlich Georg Philipp Telemann. Und wir hören jetzt etwas aus dem Oboen-Konzert. Dazu kann ich jetzt noch sagen, dass ich Georg Philipp Telemann bin ich dazu gekommen, als nicht selbst Instrument spielen Könnende durch eine ganz liebe Freundin, die in der Telemann-Forschung arbeitet und mir diesen Musiker nahegebracht hat.
Ja, dann wollen wir das jetzt mal hören. Ja, mittlerweile sind wir in der Klassik angelangt. Das war Telemann und hier noch immer zu Gast Frau Sabina Schöfer. Achso, legen Sie jetzt ganz viel Wert auf diesen Doktortitel? Jetzt habe ich nicht Doktor gesagt. Nein, ist nicht so. Ne? Ich mache das von mir auch gar nicht. So von Mensch zu Mensch ist ja auch schön. Ein ganz angenehmer Gast. Darf ich das sagen? Ja.
Ja, danke.
Ich habe es gesagt.
Es macht mir Spaß mit Ihnen hier.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Ja, die VHS Bremen ist jetzt, in diesem Jahr sind sie 100 geworden. Ein großes Jubiläumsjahr. Gibt es da so ein bisschen mal, oder wollen wir mal eintauchen, wie hat es denn so angefangen?
Deshalb habe ich die Klassik vorher genommen, damit wir ein bisschen eingestimmt sind, die uns erstmal leicht einstimmt. Angefangen haben Volkshochschulen in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Also der Erste Weltkrieg war überall keine schöne Zeit und auch nicht besonders ein gutes Zeugnis für Deutschland. Und da hat man einfach beschlossen, dass damit sowas nicht mehr passiert, diese nationalistischen Tendenzen, dass man sich verstärkt um, heute würde man sagen, Erwachsenenbildung kümmert. Und da gab es in der Weimarer Republik sogar einen Artikel, den Artikel 148, der gesetzlich geregelt hat, dass es Volksbildung gibt, in dem Sinne, dass Erwachsene gebildet werden und dass Länder, Kommunen und damals hieß es das Reich, Volkshochschulen finanziell unterstützen sollten, einfach um diese nationalistischen Tendenzen zu beheben. Und wie war es in Bremen? Bremen hat es nicht gemacht. Der Senat hat einfach beschlossen, dass sie diesen Artikel 148 nicht, also dass sie das nicht tun. Das finde ich so etwas in der Bremer Volkshochschule von der Historie, die man wissen muss. Die ist sehr schwer gestartet mit einem ersten Direktor, Richard von Hoff, der ein Nazi war und Nationalist und der später auch bis 1945 Bildungssenator in Bremen war. Also da ist dann schon mal klar, dass die Bremer Volkshochschule wirklich keinen leichten Start hatte und sich damit unterscheidet von anderen Volkshochschulen. Aber was ich schon mal sagen kann, wir sind gerade dabei, so in den letzten Metern, wo wir diese Geschichte hier in allen Archiven in Bremen aufrollen und gucken, was ist, was wirklich Volkshochschule ausmacht, dass natürlich eine Gegenkraft dort auch ist und war. Nämlich das sind die, die heute werden sie Dozenten genannt, damals waren das Vortragende, die, denen immer wichtig war, dass Bremen als Gesellschaft sich entwickelt. Und die haben natürlich zwischen diesen nationalistischen Vorträgen grandios versteckt, das, was Bremerinnen lernen wollten und mussten. Gut, dann kann ich vielleicht ganz kurz noch sagen, nach dem Krieg neue Chance und dann ging Volkshochschule hier in Bremen richtig los. Es gab wilde Zeiten in den 70er, 80er Jahren, einfach auch weil Politik und solche Institutionen ja wenig geübt waren, wie man mit Terrorismus und Demonstrationen umging. Da gab es auch einige Unruhen an der Bremer Volkshochschule, die ich sehr interessant finde. Schließlich führt uns das dann in die Jahre, also vor 11 Jahren, wo die Bremer Volkshochschule endlich ein eigenes Haupthaus beziehen konnte, wo auch Seminargeschäft passiert, weil das war bei allen anderen Großstädten der Fall, nur nicht in Bremen. Aber jetzt hat die Bremer Volkshochschule ein wirklich sehr geschichtsträchtiges Haus als Zentrale, das Bamberger Haus.
Mhm. Aber das alte Haus kennen Sie nicht mehr, ne?
Doch, das kenne ich noch vom Vorbeifahren in der Schwachhauser Heerstraße. Mhm. Es war ja eher ein Verwaltungsgebäude, mhm, also wo heute noch Geschichten existieren, die gerne erzählt werden.
Das war von der Vorvorgängerin, die hat da sehr stark mitgewirkt, ne?
Genau, das war Barbara von Löhr, die hat sich wirklich sehr stark dafür eingesetzt, dass man dieses Bamberger Haus, dass man dort einziehen kann, was ja auch mit großer Unterstützung von Klaus Hübotter mit möglich gemacht wurde. Und da sind wir bis heute sehr dankbar.
Mhm. Aber nochmal, wenn ich mal zurückgehen darf in die Zeit, so ein bisschen zwischen 33 und 46. Also ich habe ja das aktuelle Programm auch hier, das sind die ganzen Titelblätter und da gibt es so eine Lücke. Ist das so ein weißer Fleck?
Ich weiß jetzt nicht, ja, welche Lücke Sie meinen.
Mit den Ausgaben der Broschüren.
Das wüsste ich jetzt nicht. Am Anfang gab es Plakate. Da passte das Programm auf ein einziges Plakat.
Ja, vielleicht war das das. Die waren so aufgedruckt. Und das,
genau,
glaube ich.
Genau. Und nachher kamen immer mehr Hefte. Wir haben die auch alle auch noch im Archiv in der Bremer Volkshochschule. Und dort sieht man im Grunde genommen, wie sich die Bedürfnisse zu lernen als Spiegel der gesellschaftlichen Entwicklung entwickelt haben. Die wurden vom Plakat, wurden das dann immer so kleine Hefte, die wurden immer dicker, immer größer. Also je komplexer die Gesellschaft geworden ist, desto mehr muss und musste gelernt werden. Ne? Mhm. So, und ich wüsste jetzt, ich kann mich irren, ich wüsste nicht, dass es eine Lücke gab. Es gab immer ein Programm. Also das gab es immer.
Ich meine jetzt auch die Zeit, die das Finanzamt, Finanzbehörde hatte vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung gemacht, Ausplündern und Verwalten, hat sich praktisch seiner braunen, in Anführungsstrichen, Vergangenheit gestellt oder das aufgearbeitet. Ah, ja. Das muss es ja müsste es im Grunde für die Stadtbibliothek geben. Ja. Ist das geplant?
Ja, das ist geplant, dass in der zweiten Septemberwoche Wir sind ja dabei, eine Ausstellung vorzubereiten, die sich dieser Geschichte annimmt, aber wo wir sagen, eben Lernen, Bildung im Spiegel der gesellschaftspolitischen Stadtgeschichte in Bremen. Und da nimmt ein sehr großer Anteil, sagen wir mal, der schwarze Fleck ein, nämlich die Zeit von fast 1919 bis 1945, was einfach eine Zeit war, wo die Rechten die Oberhand hatten. Ne? Und das war das, was ich vorhin sagte. Auf der einen Seite sind es politische Machtverhältnisse, auf der anderen Seite gibt es verantwortungsvolle Bürgerinnen, die so ein Programm auch machen und, sagen wir mal, drumherum stricken, was Macht ist. Aber die Nazizeit und die Volkshochschule, das ist wirklich kein schönes Kapitel, was wir aber aufarbeiten, ganz bewusst aufarbeiten.
Und wir machen jetzt wieder Musik. Das ist eine Band, die kannte ich gar nicht. Können Sie da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Sie ist Tanagila. Das hat mir eine Kollegin empfohlen und ich habe die ausgewählt, weil ich jetzt wusste, dass ich darüber sprechen werde, nämlich auch über eine schwarze Zeit, die wir als in der deutschen Geschichte und auch in der bremischen Stadtgeschichte haben. Und das ist eine Band, die unterschiedliche kulturelle, musikalische Einflüsse ganz lebendig verarbeitet, ob es iranische Musik ist, jüdische Musik, Klezmer. Und ich habe die auch ausgesucht, weil es auch zu mir passt, weil ich einfach ganz viele unterschiedliche Kulturen erlebt habe und in mir selber trage. Und das könnte so ein Ergebnis sein.
Und nach wie vor die Sendung Westendradio, hier die Live-Ausgabe am 28. März 2019, das Jubiläumsjahr der Volkshochschule. Und jetzt kommen wir zu den angekündigten Lernsalons. Das ist ja Ihr Produkt, Ihr Baby, Lernsalon. Haben wir schon ein bisschen angerissen? Was genau ist das?
Gute Frage. Nachdem wir das geschichtliche Kapitel besprochen haben, was ja ein bisschen schwerfällig ist, haben wir uns aber trotzdem mal überlegt, was war das Jahr 1919? Was war da eigentlich los? Und Bremen hat bestimmt sehr viele Verbindungen in andere Großstädte gehabt. Und es war eine ganz aufregende Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich vorsichtig das Tor in die 20er sogenannten goldenen Jahre geöffnet. Mit frischem Denken, mit vielen Widersprüchen. Und wir haben uns erinnert, dass es in dieser Zeit bis spät in die 20er so eine Tradition gab, da ging man in den Salon. Also sowas haben wir ja heute nicht mehr. In dem Salon, da wurde man gesehen, sehen und gesehen werden. Es waren Themen, man hat diskutiert, man hat miteinander gedacht, man hat sein Wissen erweitert. Und daher kommt übrigens auch der Begriff Salonlöwe. Das waren dann die immer da waren und möglichst gesehen werden wollten. Und da habe ich so gedacht, ach Mensch, eigentlich sowas müsste man doch den Bremerinnen und Bremern schenken, einfach mal so einen schönen Salon. Und so kam die Idee, dass wir gesagt haben, vielleicht schaffen wir das ja, 100 Jahre, dann nehmen wir mal 100 Salons. Und wie machen wir die? Wir machen die so, dass wir uns kluge Köpfe in Bremen suchen, Wissensgeberinnen nennen wir die. Und bei denen vor Ort ist dann so ein Salon, weil wir auch festgestellt haben, dass wir in dieser Medienwelt gar nicht mehr Informationen aus erster Hand bekommen. Wir sind immer Medien zwischengeschaltet und so gab es ganz viele Ideen. Erstmal haben wir auch gedacht, also vor der Wahl darf der Bürger und die Bürgerin wissen, wie funktioniert eigentlich die Exekutive, also wie funktionieren senatorische Behörden mit der Behördenspitze. Das haben wir auch geschafft, alle zu überzeugen, dass sie so Lernsalons machen. Ich war jetzt nicht bei allen, die wirklich sehr interessant waren und die nochmal auch ein Lehrstück oder Lernstück für Demokratie sind. Denn zu sagen, mir passt etwas nicht, das geht einfach, aber warum das manchmal nicht funktioniert, das konnte man dort gut lernen. Gut, und wir haben aber auch ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben zum Beispiel die Fernsehköchin Barbara Stadler gewinnen können, die uns einfach gezeigt hat, wie wir kochen, ohne dass wir verschwenden. Wir haben was, ich blättere hier gerade in diesem kleinen Heft, wir haben was über die Villa Ichon gelernt oder konnte man dorthin gehen. Da hat die Luise Scherf erzählt, wie geht's altes Haus und was ist die Geschichte eigentlich dahinter. Man kann Songtexte für Bremen produzieren. Also, oder was haben wir noch? Ich blätter. Man kann sich einen Verlag angucken. Also wie wird eigentlich ein Buch auf den Markt gebracht? Ist das schwer? Ist das nicht schwer? Und da haben wir zwei Verleger gewinnen können. Also den Kellner Verlag und den Schünemann Verlag. Ja, wir haben auch sowas zum Beispiel, wo man sich mit Paletten seine eigene Bank bauen kann. Also das heißt, das sind alles tolle Menschen in Bremen, die für sich im Einzelnen so viel wissen und die einladen zu sich vor Ort und sagen, kommt, guckt euch das an, wir zeigen, wie es geht oder was ihr wissen wollt und wir kommen ins Gespräch. Und das sind einfach die Salons im 21. Jahrhundert.
Mhm. Und Sie haben es selber in der Hand, ein kleines Büchlein. Genau. Da stehen die Angebote drin. Anzumelden ist ratsam oder man muss sich dann anmelden über die Nummer 361-12345. Mit der Vorwahl 0420 für Bremen. Das ist dann die Anmelde-Hotline für die VHS gewissermaßen. Welchen haben Sie denn jetzt schon besucht? Haben Sie da die Zeit gefunden?
Ja, ich habe einmal den, jetzt suche ich den gerade, von dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Das hieß die Häfen, Bremens Häfen, Tore in die Welt. Das war, jetzt können Sie staunen, am Flughafen. Und zwar, weil fast 2,5 Millionen Passagiere transportiert werden, aber vor allem ganz viel Stückgut. Und da waren Flughafen, wurde einfach von dem Flughafenchef erzählt. Da war gerade die Germania-Pleite. Das konnte man dann live erleben, wie schnell so ein Chef innerhalb von 7 Tagen Ersatz schaffen muss, wo die Pleite war. Und gleichzeitig war der Chef von Breports, von den bremischen Häfen, der einfach berichtet hat, warum der Hafen in Bremerhaven so wichtig ist, weltweit übrigens. Da habe ich gestaunt und viel gelernt. Ja, dann war ich auch in einem Lernsalon von der Senatorin für Soziales, die ja ein sehr breites dieses Ressort hat ein sehr breites Aufgabenspektrum. Und das fand ich einfach gut. Ein Blick ins Getriebe hinter die Kulissen, wie stemmt man eigentlich diese ganzen Aufgaben. Ich glaube, in den beiden war ich, ja.
Mhm. Ja, ich darf selber auch mal zitieren oder mich selber einbringen. Ich habe mich für Frau Lindert entschieden, also den Salon zu besuchen und so. Das war im Haus des Reichs, ist ja denkmalgeschützt, ein wunderbarer Ort und da kommt man so eigentlich auch nicht rein. Also da konnte man sich anmelden und die hat ein bisschen erzählt und man konnte wirklich auch Fragen stellen, jeder Art. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. So war es ja eigentlich auch gedacht, ne?
Genau, das ist auch ein Prinzip, dass wir Räume eröffnen, also dass man konnte sich zum Beispiel auch das sogenannte Haus des Reichs in der Taschenlampenführung anschauen oder das Weserwehr, dass eben Bremerinnen und Bremer die Gelegenheit haben, ohne dass sie was zu bezahlen müssen, an Orte in ihrer Stadt, zu Menschen in ihrer Stadt zu gehen, wo sie sonst nicht hinkommen würden. Mhm. Das ist das Prinzip unserer Salons.
Das war aber sicherlich eine sehr lange Vorbereitungszeit für Sie, ne? Das macht man nicht ebenso nebenbei. Und was hat das für einen Anklang gefunden? Oder sind Sie nicht von außen angetragen worden, jetzt so hochkarätige Veranstaltungen, wie sie ja sonst auch zu solchen Anlässen passieren, mit hochgetragenen Persönlichkeiten der politischen Ebene? Passiert das auch noch?
Also ich fange mal mit der ersten Frage an, die Vorbereitung. Ich denke, vor 2 Jahren habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, was muss eine Volkshochschule ihren Bürgerinnen geben, wenn sie 100 wird? Und da kam unter anderem diese Idee, aber auch die Idee, Geschichte aufzuarbeiten für die Stadt, weil Historie ist ja immer in der DNA einer Gesellschaft und eben auch in einer Bremer Volkshochschule. Und um Zukunft zu ermöglichen, dass sich was Neues entwickelt, ist es immer gut, nochmal zurückzugucken. Und jetzt die Resonanz zu den Lernsalons ist einhellig, dass alle sagen, Mensch, das ist ein tolles Format. So viel, das wusste ich alles nicht, machen Sie das doch weiter, wo ich dann schon immer versuche wegzugucken, weil das wirklich ein Aufwand ist, das schaffen wir jetzt mal dieses Jahr. Und die Idee war ja auch, dass so ein Lernsalon einmalig ist, den gibt es nur dieses Jahr. Also es gab einhellig ganz positive Rückmeldungen, auch von den Senatoren und Senatorinnen, weil natürlich für die das auch eine Möglichkeit ist, dass sie ungefiltert Menschen bei sich vor Ort haben, die ungefiltert fragen. Ja, also das kommt gut an.
Und das andere, passiert das auch noch? Gibt es noch ein Datum, wo jetzt nochmal die ganze Politik Prominenz eingeladen wird?
Nein, ist jetzt erstmal nicht. So viel senatorische Behörden haben wir ja nicht, also die Exekutive. Wir hatten auch die Bürgerschaft dabei, dass die Menschen da reinkommen können. Jetzt planen wir die nächsten 50 fürs zweite Halbjahr, die ich natürlich nicht verraten werde, denn das ist ja das Geschenk und ein Geschenk packt man erst aus, wenn man es überreicht bekommt. Und so möchten wir das für die Bremerinnen und Bremer machen.
Ja, das ist sehr schön. Also wie gesagt, es war eine schöne, gelungene Sache oder läuft immer noch. Man kann ja auch mal reingucken ins Programm oder auf die Seite der Volkshochschule gehen. Ja, wir kommen jetzt zu Udo Lindenberg. Schön, dass Sie den ausgesucht haben. Ich mache den eigentlich ganz gerne oder auch ganz gerne. Wollen Sie das Stück ansagen?
Das Stück ist Der Horizont. Das ist ein Remake. Und ich habe Udo Lindenberg ausgewählt, weil das auch für mich ein Musiker ist, der auf sehr ungewöhnliche Art und Weise politisch aktiv ist und natürlich mit meiner Biografie mir oft aus der Seele gesprochen hat mit seinen Texten. Es gibt so einige Texte, die ganz wichtig waren. Und jetzt Der Horizont war eins, wo ich dachte, das kann ich auch den Hörerinnen und Hörern zumuten. Ich glaube, das hören Sie alle gern.
Zwei Detektive, die Hüte tief im Gesicht, alle Straßen endlos, Barrikaden gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Spur. Wir waren so richtig Freunde für die Ewigkeit, das war doch klar. Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war. Und dann was passiert, hab es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Zwei wie wir, die können sich nie verlieren. Am Horizont geht's weiter.
das kann nie zu Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei.
Ein begeistertes Publikum und auch hier, wir sind begeistert, wir, das heißt meine Wenigkeit, der Moderator dieser Sendung und mein Sendegast, Frau Sabina Schöfer, die Direktorin der Volkshochschule, wir mögen Udo Lindenberg, gewissermaßen, das darf ich doch mal so sagen, ja. Das ist live. Ja, der letzte Gesprächsblock ist angebrochen. Sie wollen sicherlich noch was zum Stück sagen. Aber darf ich noch erstmal ein paar Veranstaltungshinweise fürs Western dort geben?
Ja.
Genau. Dann sage ich mal, also das nächste Westernradio gibt es dann in 14 Tagen. Das ist dann der 11. April, wieder von 20 bis 21 Uhr. Und dann hier zu Gast sind Stefan Sachsen, Steinbildhauer und Markus Keuler. Holzbildhauer und es geht um die 25 Jahre Steinbildhauerei im Westend hier in der Wallerstraße 294. Die beiden habe ich eingeladen. Das nächste Jazzkonzert in der Reihe New and Used ist am 4. April, nächste Woche, 20 Uhr. Dann werden hier auftreten Darm, Sapochnikow und Breitkreuz, Saxophon, Akkordeon, Bass, Klarinette, Balkan, Jazz und Klezmer, also ein durcheinander gewürfeltes Programm. Und am 10. am Mittwoch wieder unsere Veranstaltung Jazzfest. Ja, eine lustre Schar von Theatermusikern aus Norddeutschland, die geben hier Jazz zum Besten der Jazzgeschichte der letzten 90 Jahre. Und im zweiten Teil des Abends kann wieder eine Session stattfinden. So, das war mein Werbeblock und jetzt komme ich wieder zu meinem Gast. Der Titel, der hat ja ein, das ist ja ein programmatischer gewissermaßen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Kann man das so sagen oder ist das so platt gefragt?
Ja, das kann man so sagen. Und ich denke, das Schöne an diesem Titel ist ja, hinter dem Horizont geht's weiter. Und in diesem Sinne kann ich sagen, die Bremer Volkshochschule ist enorm gut aufgestellt. Sie hat wahnsinnig gute, zukunftsgerichtete Dozentin aus, habe ich vorhin erzählt, aus aller Herren Länder Welt. Und sie ist im Moment, die Volkshochschule, in einer großen Bewegung, um sich einfach für die Zukunft aufzustellen. Und na, selbstverständlich werden wir weiter von Menschen lernen. Das ist auch ein Grundbedürfnis unserer Menschheit. Aber wir werden auch andere Möglichkeiten haben, wie wir das machen. Ich will jetzt nicht das Wort mit D so oft in den Mund nehmen, also Digitalisierung. Es gibt keinen Tag, wo man das nicht liest, aber das wird etwas sein, was uns sehr bewegt. Und gleichzeitig denke ich, ist aber der Schatz dieser Volkshochschule, dass sie ein enormes Wissen hat, was Menschen lernen müssen und wollen, wie Menschen ticken, was ihnen gut tut. Und das ist so aktuell wie nie zuvor, sodass ich denke, das ist auch ein Stück Zukunft, wo wir schon längst mit drin sind. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Ne? Und wenn wir über Zukunft sprechen, dann bräuchte ich eine eigene Radiosendung. Das schaffe ich jetzt nicht in 2 Minuten.
Das stimmt. Ja, und ich weiß nicht, jetzt kommt eine, ich weiß nicht, wir haben ja bald eine Wahl. Ach so, das ist doch etwas, was ich fragen wollte. Sind Sie schon auch gefragt worden, ob Sie jetzt Menschen dazu bewegen können, die Wahl mit auszuzählen? Das Statistische Wahlamt sucht ja immer noch Leute zum Auszählen.
Ja, selbstverständlich. Heute haben wir Post bekommen. Das kriegen dann alle öffentlichen Einrichtungen, dass sie, sagen wir mal, paritätisch eine bestimmte Zahl an Menschen versuchen freizustellen für diese Wahl. Diese Anfrage haben wir auch bekommen.
Mhm. Aber es ist, wie sehen Sie das so? Ich meine, das ist jetzt eine Frage, die vielleicht eine längere Zeit der Beantwortung bräuchte. Ich wundere mich dann manchmal, denn die Wahl auszuzählen ist eine Errungenschaft der Demokratie und das ist eigentlich ein Amt, das jeder machen müsste. Aber trotzdem trauen sich die Ämter nicht, das jetzt auf Zwang zu machen. Aber ich wundere mich schon, wie viele Leute sagen, ach, da habe ich was anderes vor. Das ist für mich so eine eigenartige Art von Demokratieverständnisse. Andere Länder, da werden die Leute erschossen, wenn da eine Wahl gemacht wird. Und hier gibt es eine und keiner möchte es auszählen. Das machen ja die Bürger. Also ist nicht ganz einfach. Ne?
Das ist nicht ganz einfach. Also ich denke, der Hintergrund ist auch, dass es korrekt abläuft. Aber das, was Sie ja angesprochen haben, wenn dann eine Antwort kommt, wo jemand sagt, ach, da habe ich was anderes vor, da kann ich nicht. Das ist natürlich so. Das ist die eine Seite, wo das eigene Ego groß ist. Aber das Gleiche ist, dass die Errungenschaft der Demokratie eben auch Arbeit kostet. Und die ist nicht so leicht. Und das, dieses Ringen mit sich muss jeder mit sich ausmachen. Ich finde das wichtig, dass man sich beteiligt.
Ich gehe gerne hin. Ich habe das ein paar Mal schon gemacht. Das ist immer interessant. Man lernt nette Leute kennen. Genau. Nicht nur Lehrer, es sind natürlich auch viele Lehrer und Beamtete. Ja, kann man sich beim Wahlamt 3610 einfach mal anwählen und durchstellen lassen. Frau Schäfer, wir haben noch ein bisschen Zeit, eigentlich auch nicht mehr so viel. Jetzt haben wir doch wieder, ja, aber genau, wir haben noch einen Musiktitel, Ella Fitzgerald. Erstmal ganz herzlichen Dank und nochmal alles Gute zum 100-Jährigen für die VHS und ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen.
Ja, ganz vielen Dank. Es hat mir viel Freude gemacht mit Ihnen, Herr Jakob.
Genau, und jetzt letzter Titel noch von Ihnen angesagt.
Von Ella Fitzgerald und ich würde sagen, wir fahren den einfach ab, den Titel, weil das ist doch eine tolle Frau mit einer tollen Stimme.
Genau, und hier verabschiedet sich sendeverantwortlich Wendy Jakob, vielen Dank und jetzt kommt nochmal Ella Fitzgerald.
As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As Abelard said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. as Juliet cried in a Romeo's ear. Romeo, why not face the fact, my dear? It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we'd thought a bit of the end of it when we started painting the town,